Und ich denke mal, genau da ist es schon. Dann kann man auch ein bisschen zugucken. Gute Gründe, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren. Gute Gründe, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren, das wollen wir heute ein bisschen in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stellen. Und ich komme ja viel rum, auch in den unterschiedlichsten Gemeinden. Und da gibt es dann schon auch Fragen. Und da kommen manchmal junge Leute und die sagen, warum ist denn Israel heute Thema im Gottesdienst? Könnte man nicht ein anderes Land nehmen? Könnte man nicht einen Mallorca-Gottesdienst machen? Oder einen Thailand-Gottesdienst? Ja? Oder jemand anders ist vielleicht begeistert von den Alpen und so weiter. Sagt, was haben wir denn eigentlich mit Israel so viel zu tun? Und das möchten wir heute Morgen ein bisschen betrachten. Warum haben wir als Christen eine besondere Beziehung zu Israel, eine ganz besondere Beziehung auch zum jüdischen Volk? Ja, wo liegen unsere Wurzeln, auch die Wurzeln unseres Glaubens? Und ich darf euch einladen, auch in dieser Corona-Zeit mit ganz vielen Einschränkungen vielleicht so eine kleine Reise nach Jerusalem heute Morgen auch zu unternehmen. Ja, auch wenn wir persönlich nicht hinfliegen können, aber euch doch einladen, wenn man das schon immer gerne auch gespielt hat, die Reise nach Jerusalem, heute im Gottesdienst zu sagen, okay, da lassen wir uns dann auch innerlich mal ein wenig darauf ein. Ein Herz für Israel und das jüdische Volk zu haben, das hat natürlich zuallererst einmal biblische Gründe und die möchten wir auch hier in diesem Gottesdienst in den Mittelpunkt stellen. Und wir möchten uns gemeinsam daran erinnern, was Gott Abraham einmal zugesprochen hat, als er anfing mit ihm einen Bund zu schließen, das wir nachlesen können im ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Und da heißt es ja, geh Abraham in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will segnen, wer dich segnet und verfluchen, wer dich verflucht. Und durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem wie man dieses Wort übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Was für eine gewaltige Zusage Gottes. Er spricht aus, du wirst in ein Land hineingehen, was dir noch gar nicht bekannt ist. Ich möchte es dir zeigen und ich möchte aus dir eine große Nation entstehen lassen. Und die Bibelkundigen unter uns wissen, zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham nicht einmal ein eigenes Kind. Es war gar nicht daran zu denken, dass eine Nation, dass ein großes Volk aus ihm einmal entstehen würde. Und Gott hat sich aber weiter festgelegt. Auch bezüglich dieses Volkes und dieser Nation. Und er hat gesagt, und wer dich segnet, der soll dann auch gesegnet sein. Und wer dich verflucht, der soll auch verflucht sein. Und ich denke, diese Worte haben nicht nur eine Bedeutung für die Lebenszeit Abrahams, sondern eben auch für dieses Volk, für diese Nachkommen, die aus Abraham entstanden sind. Und dann sagt er, durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme auf Erden gesegnet sein. Also aus Abraham soll ein besonderer Segen hervorgehen. Ich denke, der bekannteste Nachkomme Abrahams ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist uns allen zum Segen geworden. Aber auch das Volk, das aus Abraham entstanden ist, nämlich auch das jüdische Volk, es ist uns weltweit auch von Gott erwählt zum Segen geworden. Und das möchten wir heute auch ein bisschen im Verlaufe dieser Predigt miteinander betrachten. Ja, als Gott später zu Mose spricht und ihn beruft, da sagt er sich oder er stellt sich selber vor und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, dieser Gott hat mich gesandt und dieser Gottesnamen ist bis heute auch der Name, den wir verwenden. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat sich auf diese Familienlinie, die aus Abraham auch hervorgegangen ist, einmal festgelegt. Und er hat dann später auch, als Mose das Volk Israel aus der Wüste geführt hat, sich festgelegt. Und er hat gesagt, schau, Volk Israel, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern einst geschworen hat. Was für eine Zusage Gottes an ein ganzes Volk. Vielleicht sind wir ein bisschen neidisch heute Morgen, sagen, hätte ja unsere Vorfahren erwählen können. Ja? Ich bin ein Schwabe, das hört man ein bisschen am Dialekt. Ja? Vielleicht haben wir andere Volksgruppen hier und Menschen sagen, ja schade, dass er nicht uns erwählt hat. Wir wären auch nicht schlecht gewesen. Aber Gott gibt hier eine Antwort. Er sagt, nicht weil dieses Volk so besonders war, nicht weil er sich von diesem Volk versprochen hat, dass sie so besonders treu und geistlich und nahe an ihm sein werden. Denn die Geschichte des Alten Testamentes und auch im Neuen Testament beweist, dieses Volk war bei weitem nicht immer auf den Wegen Gottes unterwegs. Ja, was hat denn Gott dann zu diesem Volk gezogen? Es war eine Zusage, es war ein Eid, es war ein Bund, den Gott einmal ausgesprochen hat, schon bei Abraham, der sich hier bei Mose noch einmal erweitert hat. Und das ist das Begeisternde, auch für uns heute Morgen, tausende Jahre später, dass eine Zusage Gottes, dass die Tatsache, dass Gott mit Menschen, mit einem Volk, mit seinem Volk einen Bund schließt, dann nicht plötzlich wieder aufgehoben wird, nicht plötzlich wieder hinfällig wird, auch wenn dieses Volk, auch wenn der Mensch sich abwendet, sondern Gott sich ein für alle Mal entschieden und hat gesagt, ich habe diesen Bund mit euch geschlossen. Ihr sollt mein Eigentum sein. Und das ist wirklich sehr lange her, dass das ausgesprochen wurde. Und das Erstaunliche ist, und das ist auch ein Unterschied Gottes im Vergleich zu den Menschen, wenn Gott einmal Zusage und Bund gibt, dann hält er ihn, da bleibt er treu, da bleibt er dran. Und so ist Gott auch an diesem Volk über tausende von Jahren treu geblieben. Und es gab ja auch viele andere Völker in dieser Zeit. Es gab Großmächte wie die Ägypter und die Assyrer, die Babylonier, die wollten das jüdische Volk schon vor Urzeiten auslöschen. Dann auch kleinere Völker wie die Amalekiter und Moabiter und Philister und Edomiter und wie die alle heißen, wir lesen ja oft über diese Namen auch recht schnell in der Bibel hinweg. Und Gott hat aber gesagt, nein, für mein Volk gibt etwas ganz Besonderes. So spricht der Herr Zebaoth, können wir im Propheten Sacharja dann im 2. Kapitel, im 12. Vers nachlesen. Nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben, wer euch als Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und ich traue mich schon fast gar nicht, über diesen Vers zu sprechen. Denn in der deutschen Geschichte haben wir es gewagt. Und in wenigen Tagen wird auch wieder der Gedenktag an die Reichskristallnacht sein. In der deutschen Geschichte haben wir es gewagt, dieses jüdische Volk nicht nur anzutasten, sondern wir haben erklärtermaßen vorgehabt, in der deutschen Politik der Nazizeit die Juden auszulöschen. Und Gott sagt, wer mein Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und ich denke, wir haben in der deutschen Geschichte auch erfahren, wie Gott selber dann auch uns gezeigt hat, wie er sich zu diesem Volk stellt und was aus denen, aus unseren Vorvätern und der gesamtdeutschen Situation ja auch geworden ist, die es gewagt haben, dieses Volk auslöschen zu wollen. Ja, Gottes Eingreifen für sein Volk, es ist nicht begründet allein in der Leistung dieser Menschen, in der besonderen geistlichen Hingabe und Treue der Juden, sondern Gott hat in Hesekiel 36 gesagt, nicht um euretwillen handle ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Um seines heiligen Namens willen hat Gott diesen Bund gehalten. Und er sagt, ihr Volk Israel, ihr habt diesen Bund entweiht, ihr seid andere Wege gegangen, ihr habt mich auf vielfache Weise betrübt, aber ich, um meines heiligen Namens willen, ich halte daran fest. Und als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, da hat Gott sich nicht nur entschieden, bei den Menschen zu sein, sondern er hat sich auch bewusst entschieden, dies in jüdischer Gestalt in Israel zu tun. Und Jeschua, der jüdische Name für Jesus. Ja, er hatte diese Titel, er war Messias, er war Sohn Davids, andere nannten ihn Rabbi, König der Juden, Friedefürst, Meister, Lehrer in den Synagogen und so weiter. Er kam als jüdischer Mensch auf die Welt und hat selber das auch noch einmal ausgesprochen im Johannesevangelium im 4. Kapitel, als er mit der Frau am Brunnen redet, sagt er, du musst wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Und diese Festlegung, dass Gottes Heil von und durch die Juden kommt, das hat natürlich auch im Laufe der Geschichte immer wieder auch Menschen auf den Plan gerufen und gesagt, nee, das sehen wir nicht so, warum gerade diese? Und schau mal, wie die gelebt haben und schau mal, was sie getan haben. Ich denke, in dieser Erwählung Gottes ist auch ein Grund, warum es Antisemitismus in unserer heutigen Zeit gibt, auch in unserem Land, noch nach 1945, wo man gedacht hätte, das ist jetzt wirklich aber auch ein für alle Mal erledigt, Antisemitismus in unserem Land. Ja, hier hat Gott Erwählung gesprochen und Menschen, ganze Völker sind da immer wieder auch dagegen aufgestanden. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da war ihm wichtig, dass diese neu zum Glauben hinzugekommenen Heidenchristen, wie die genannt wurden, also gläubige Christen nicht aus dem jüdischen Hintergrund, sondern aus diesem ganz nicht jüdischen Hintergrund, dass auch die in Rom, tausende Kilometer weg von Israel und Jerusalem, dass sie auch eine Antwort bekommen und dass sie auch eine Klärung bekommen. Was haben wir denn heute, die dazugekommen sind im neuen Bund durch Jesus, was haben wir denn dann überhaupt noch mit diesen alten Dingen zu tun, die Gott bei Abraham und bei Mose und bei David und so weiter in seinem Bund einmal ausgesprochen hat? Ist diese Erwählung Israels eigentlich dann noch gültig im neuen Bund? Oder ist es so, dass Jesus gekommen ist und dadurch ist alles vorher hinfällig geworden? Und es ist interessant, dass Paulus sich für diese Frage 3 Kapitel genommen hat. Und im Allgemeinen in Deutschland, wenn wir in protestantischen Kreisen über den Römerbrief sprechen, ja, auch ganz wichtig gestern in Beziehung zum Reformationstag, alles, was Martin Luther dort an Schätzen auch entdeckt hat. Aber da hören wir manchmal ein bisschen nach den ersten 8 Kapiteln auf. Weil da geht es ums Heil und um die Errettung und allein aus Gnade und durch Glauben. Und Kapitel 9, 10 und 11, wo Paulus weiterführt seine Ausführungen und wo er sich diesem Thema widmet, die enthalten einige ganz spannende und interessante Aussagen des Paulus, eben nicht nur für die Juden, sondern für diese Heidenchristen, die hinzugekommen sind. Und er schreibt in Römer 9, Vers 3, ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Er war ja selber aus jüdischem Ursprung. Und er sagt, die, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft ist und denen die Herrlichkeit ist und denen die Bündnisse ist und denen die Gesetzgebung ist und denen der Gottesdienst ist und denen die Verheißungen ist, denen die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber in Wahrheit überhaupt nicht. Sondern Paulus zeigt diesen nicht-jüdischen Hinzugekommenen, ihr Lieben, auch jetzt in unserer Zeit und auch für euch in Rom, weit weg von Israel, ihr sollt wissen, den Juden gehört nach wie vor, und dann kommt diese lange Liste, erstens die Sohnschaft, zweitens die Herrlichkeit, drittens die Bündnisse, viertens die Gesetzgebung, fünftens der Gottesdienst, sechstens die Verheißungen und so weiter und so fort. Das ist alles noch Bestandteil eures Erbes und eurer Wurzel, aus der ihr kommt. Und es ist doch interessant, weil es ja bis in die heutige Zeit nicht wenige Theologen gibt, die uns aus Gottes Wort zeigen wollen, was den Juden alles nicht mehr gehört, dass Paulus genau den anderen Ansatz wählt und der Gemeinde in Rom aufzeigen will, was ihnen denn alles weiter gehört und warum wir diese besondere Verbindung haben. Und im 11. Kapitel stellt er an die Gemeinde in Rom diese Frage, hat Gott denn nun sein Volk verstoßen? Und das Gute an der Frage des Paulus ist, er gibt auch eine Antwort, ja, und überlässt das nicht unzähligen Theologiestudenten nach ihm. Er beantwortet die Frage, sind sie verstoßen? Und er sagt, nein, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und er benutzt dann ein Bild eines Ölbaumes und er sagt uns bis zum Schluss, nicht du als in Jesus nun hinzugekommene neue Gemeinde trägst deine Wurzel, sondern die Wurzel, sie trägt dich. Und heute Morgen gehen wir ein wenig miteinander zu diesen Wurzeln. Vielleicht sind einige im Raum, denen ist diese Wurzel schon besser bekannt. Andere haben sich noch nicht damit auseinandergesetzt, weil es eben auch so ist wie oft bei einer Pflanze. Man sieht nur, was oben herauskommt aus dem Feld oder aus der Wiese, aber man schaut nicht, was eigentlich darunter ist und das Ganze hält. Und das ist diese Wurzel der ursprünglichen Bündnisse Gottes. Und Paulus schreibt dann weiter noch im gleichen Kapitel, Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Was für ein ermutigender Vers, der vielleicht zur ein oder anderen Person, die heute Morgen hier ist, auch schon gesprochen hat. In schwierigen Zeiten und man wusste nicht so recht, wie geht es weiter und im Glauben ging es nicht so voran. Und was ist eigentlich meine Aufgabe auf dieser Erde und was ist denn vielleicht der Wille Gottes? Und dann schreibt Paulus, Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Hey, das ist wirklich Evangelium für unsere Seele. Aber wenn wir einmal anschauen, in welchem Kontext dieser Vers steht, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, dann sehen wir, es geht hier gar nicht nur um uns und unsere Gabe und unsere Berufung in heutiger Zeit, sondern Paulus schreibt diesen Vers im Zusammenhang mit der Frage, wie sieht es denn aus mit dieser ursprünglichen jüdischen Erwählung? Und es ist so gut zu wissen bis in heutige Zeit, was Gott einmal berufen hat, wo Gott seine Hand draufgelegt hat, wenn er einmal aufgenommen hat, es wird ihn nicht gereuen. Es gereut ihn auch nicht in unserer heutigen Zeit. Ja, im Jahre 70 nach Christus gab es ein entscheidendes Ereignis in Jerusalem. Es wurde nämlich die ganze Stadt zerstört und die Juden wurden weltweit vertrieben. Und das ist auch der Grund, warum wir später Juden in Deutschland hatten, aber auch auf vielen anderen Kontinenten dieser Erde. Und diese Vertreibung der Juden, die könnte ja so aussehen, als hätte Gott jetzt irgendwie doch seinen Bund vergessen. Aber Jesus hat das angekündigt in Lukas 21, Vers 24, in den Endzeitreden. Er hat gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Mit anderen Worten, Jesus hat den Menschen damals, als diese Stadt Jerusalem noch blühte, gesagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Vielleicht auch ein Grund, warum er nicht nur beliebt war, ja, nachdem er solche Aussagen getroffen hat. Aber er hat auch das ausgesprochen, was biblische Prophetie auszeichnet, nämlich ein Licht am Ende des Tunnels, auch bei schwierigeren Aussagen. Er hat gesagt, mit dieser Zertretung wird es einmal vorbei sein, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Mit anderen Worten, wenn aus den nichtjüdischen Völkern viele hinzugekommen sein werden. Wenn die Menschen aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen mit dem Evangelium erreicht sein werden, dann wird es auch mit der Zertretung Jerusalems vorbei sein. Und ihr Lieben, was erleben wir im letzten Jahrhundert? Dass eine Fülle von Völkern zu Gottes Reich Zugang bekommen hat. Dass wir bis an die Enden der Erde vorgedrungen sind. Dass es nur noch wenige Völker gibt, die die Botschaft von Jesus auch noch nicht in ihrer Sprache haben, da erfüllt sich biblische Prophetie und gleichzeitig ist auch Jerusalem nicht mehr zerstört, liegt auch Jerusalem nicht mehr brach, wie es 1900 Jahre ungefähr der Fall gewesen ist, sondern diese Stadt lebt und blüht wieder, dieses Land ist gewaltig wieder im Aufbruch aufgestanden und das hat einen Grund, es ist die Aussage, die Prophetie, die von Jesus hier vor langen Zeiten schon einmal ausgesprochen wurde. Und das deckt sich mit anderen biblischen Wörtern, Ich werde jetzt aus den beiden Versen vielleicht nur den unteren einmal lesen, aus Hesekiel 37, Vers 21, wo es heißt: Ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten. Ich bringe sie wieder in ihr Land. Gott sagt, sie wurden vertrieben, aber sie werden von ihm auch wieder gesammelt werden. Das erleben wir in diesen Tagen. Juden kehren zurück, die über fast 2000 Jahre über die ganze Erde zerstreut waren, trotzdem Kultur, Glaube und Identität auch bewahrt haben. Sie kehren zurück aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aber auch aus vielen anderen Teilen der Erde. Das ist erfülltes Wort Gottes. Ich habe verstanden, dass ihr dieses Jahr schon mal einen Gottesdienst zu diesem Thema hattet. Und ich habe eine gute Nachricht, dass nämlich sogar in dieser Corona-Zeit, als aus Israel niemand rein und raus kam und alles stillstand, noch viel mehr als wir das in Deutschland so kennen, es möglich gewesen ist, dass Juden aus Äthiopien einreisen durften und auch in Israel Anschluss finden durften. Und dass auch in diesen Tagen die Nächsten wieder unterwegs sein werden. Als internationale christliche Botschaft haben wir das unterstützt, haben über 100.000 von diesen Zurückgekehrten helfen können seit vielen Jahren durch Flüge, durch Integrationsmaßnahmen, durch Sprachkurse und so weiter. Und wir freuen uns, wenn Gottes Wort auch in diesen Tagen weiterläuft. Ein Herz für Israel zu haben, das hat aber auch evangelistische Gründe. Paulus hatte das noch auf seinem Schirm. Er schrieb an die Römer im ersten Kapitel: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst als auch dem Griechen. Paulus hatte ein großes Herz, dass das ganze jüdische Volk auch die Botschaft von Jesus als Messias kennenlernen kann. Er sagt: Leute, zuerst den Juden und dann den Griechen. Und es hat sich auch in der Missionsgeschichte ein bisschen umgedreht, ja, sodass wir heute, wenn wir über Mission reden, zuallererst an ganz viele entfernte Völker dieser Erde denken. Ich war ja auch selber viele Jahre im Ausland. Und dass man dann aber gar nicht darauf kommt, ja, da ist doch eigentlich dieses ursprüngliche Volk Gottes, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt gehen nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und ihr Lieben, wenn wir bis an die Enden der Erde gekommen sind, dann lasst uns doch nicht vergessen, wo es eigentlich mal herkam. Nämlich auch aus Judäa, aus Samaria, aus Jerusalem, dort wo es losgegangen ist, dort soll es auch wieder verkündigt werden. Und Paulus schreibt in dem 11. Kapitel des Römerbriefs, wo wir schon ansatzweise Verse gerade eben draus gelesen haben: Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das klingt ähnlich wie gerade bei Jesus. Ja, die Fülle der Heiden, Paulus sagt hier, die Fülle der Nationen, wenn sie hineingekommen sein wird ins Reich Gottes, wenn der Missionsbefehl weltweit sich zu erfüllen beginnt, dann, sagt Paulus, wird auch Rettung über Israel geschehen, dann wird diese Verstockung weggenommen werden. Und es ist eine spannende Sache, weil auch das geschieht in diesen Tagen. Wir haben geistliche Aufbrüche, das Evangelium kehrt genau dorthin zurück, wo es eigentlich einmal gestartet ist. Und es gibt inzwischen circa 300 Gemeinden und Gruppen in Israel, in denen Jesus als Messias auch anerkannt und angebetet wird. Und ich denke, es ist gut zu wissen, auch heute Morgen, dass wir für diese, unsere Geschwister, die dort in Israel den Dienst tun, dass wir für sie beten, dass wir für sie einstehen und dass wir erwarten, dass diese Gottesverheißung, die ich gerade vorgelesen habe, dass sie sich auch noch erfüllt. Und manche dieser jüdisch-messianischen Gemeinden, wie sie genannt werden, sie sind ganz traditionell und halten noch eine Fülle aller Vorschriften, auch aus dem Alten Testament. Andere sind sehr westlich, modern orientiert. Es gibt viele russischsprachige Gemeinden, in denen Jesus angebetet wird, denn die meisten Einwanderer, die nach Israel gekommen sind, kamen eben aus dem Raum der ehemaligen Sowjetunion, auch viele äthiopischsprachige. Es gibt natürlich auch arabische Gemeinden, in denen Jesus angebetet wird, auf dem Boden Israels. Und das alles ist ein Grund zur Dankbarkeit. Warum interessieren sich Juden heute für Jesus mehr, als das vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten der Fall gewesen ist? Ein Grund ist sicherlich auch, dass jedes Jahr Millionen von Christen nach Israel gekommen sind, um dieses Land zu besuchen. Und die sind nicht nur gekommen, um das Grab von Abraham zu sehen und die alte Burg Zion von David und so weiter und so fort, sondern diese Leute sind gekommen, und vielleicht waren einige von euch ja auch schon selber in Israel, und haben gesagt, wir wollen an die Orte gehen, an denen Jesus gelebt hat, an denen Jeshua gelebt hat. Und die Juden haben gesagt, ja, aber Millionen Leute kommen für einen Jeshua, sie gehen an gewisse Orte, sie erforschen seine Geschichte, und wir wissen überhaupt nichts über diesen Juden aus unserem Volk, das kann ja auch nicht so ganz sein. Und deswegen eine junge Generation öffnet sich, sie spürt, da ist etwas dahinter. Denn Jeshua, Jesus Christus, er ist heute der bekannteste und weltweit am meisten verehrteste Jude auf unserem Globus. Ein Herz für Israel zu haben, das hat auch historische Gründe. Wie lange gibt es Juden schon in Deutschland? Ich kann es jetzt nicht für Villingen-Schwenningen sagen, da müssten die lokalen Leute selber nachforschen. Aber wir werden im nächsten Jahr in Deutschland 1700 Jahre nachgewiesene jüdische Besiedlung feiern. Und das heißt, man hat archäologisch in der Gegend von Köln aus dem Jahr 321 nachgewiesen, dass Juden dort gelebt und ihren Glauben praktiziert haben. Die haben natürlich vorher schon da gelebt, aber der Nachweis ist eben erst schriftlich dann auch möglich aus dem Jahr 321. Wir haben ja in Deutschland auch immer vielfältige Diskussionen, gehört der Islam zu Deutschland, gehört dies oder jenes zu Deutschland. Das will ich heute Morgen nicht eröffnen. Aber die Frage, gehört das Judentum zu Deutschland, die können wir geschichtlich, wenn wir diese Zahlen anschauen, eindeutig beantworten. Ja, so lange jüdisches Leben, so vielfältiges jüdisches Leben an Hunderten, an Tausenden Orten in unserem Land, das hat eine lange Geschichte. Ich persönlich kann Ihnen nicht versprechen, dass meine Vorfahren aus dem Jahr 321 schon hier gelebt haben oder nicht aus irgendeinem anderen Volk waren. Also wir, die wir auch manchmal so stolz sind, dass wir schon so lange da sind, ja, wir wissen ja oft gar nicht, was in dieser Zeit gewesen ist. Aber wir wissen eine Sache, Juden haben hier in Deutschland schon gelebt. Das bedeutet aber leider auch, seitdem hat es Antisemitismus auch in Deutschland gegeben. Verfolgung von Juden, ja nicht erst in der Nazizeit, sondern lange zuvor, auch im Mittelalter durch die Inquisition, aber auch viele Städte, Vertreibungen, Enteignungen, kriminelle Handlungen, die an ihnen durchgeführt worden sind. Und im Nationalsozialismus, wie ich vorhin schon erwähnte, stand das jüdische Volk dann vor seiner völligen Auslöschung. Wir können Gott heute nur danken, dass 1945 die Alliierten diesem furchtbaren Treiben in unserem Land ein Ende gesetzt haben. Bis dahin wurden bereits 6 Millionen Juden umgebracht durch Deutschland und seine Verbündete. Und es waren 2/3 der jüdischen Weltbevölkerung. Und wäre das noch ein paar Jahre so weitergegangen, dann wäre Adolf Hitler seinem Ziel sehr nahe gekommen. Aber dadurch, dass es 1945 zu Ende gegangen ist, gab es überlebende Juden, und die haben dann auch sich bemüht, eben wieder vermehrt nochmal in ihr Land einzureisen und dort den Staat Israel auch aufzubauen. Leider haben wir aber, obwohl das alles Teil unserer Geschichte ist, auch in diesen Tagen wieder hunderte Seiten an Antisemitismusberichten in unseren Staatsministerien. Und das zeigt, es ist wichtig, auch in unseren Tagen aufzustehen gegen Antisemitismus, gegen Judenhass, gegen irgendwelche Verschwörungstheorien, auch von allem Schlimmen, was durch Juden weltweit geschieht. Und wir müssen anerkennen, ja, wir haben in Deutschland nach Umfragen ungefähr 25% an Menschen, die gewisse antisemitische Ansichten haben. Und gleichzeitig, wenn wir mal ehrlich sind, kennt doch kaum einer von uns einen Juden persönlich. Viele Christen kennen viel mehr Juden in Israel als in Deutschland. Also wir hatten gar nicht so viel Berührung. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, mein Nachbar ist ein Jude und mein Arbeitskollege ist ein Jude und in der Schule haben wir auch noch ein paar, sondern kaum einer kennt einen. Und trotzdem gibt es diese judenfeindliche Haltung in unserer Gesellschaft. Und auch das ist eines unserer Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir das nicht einfach so stehen lassen sein sollen. Ein Herz für Israel zu haben, ist nicht nur unter Christen, sondern es gibt auch für säkulare, für nicht ganz so fromm orientierte Menschen verständliche Gründe. Und das möchte ich auch jetzt eher gegen Ende dieser Predigt auch noch einmal uns ein bisschen aufzeigen. Ja, Israel ist ein Staat, der, wenn man diese Karte anschaut, ja, welche Länder erkennen ihn überhaupt als Staat an, dann sieht man die blau gefärbten, das sind nur zwei Nachbarländer, Ägypten und Jordanien. Und in den letzten Wochen sind jetzt noch mal zwei dazugekommen, für die gibt es noch keine neue Karte, ja, aus der arabischen Halbinsel. Aber es gibt eine Fülle von Nationen, die Israel umgeben, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dieses Land völlig zu zerstören, das jüdische Volk auszurotten. Wenn man liest, was diese Leute schreiben und wollen, dann hört sich das nicht anders an wie bei uns in der Nazizeit. Und das ist auch für Menschen, die jetzt keinen biblischen Bezug haben, eigentlich ein Anlass zu sagen, hey, die einzige Demokratie im Nahen Osten, ja, das sollten wir eher unterstützen, statt denen Wasser auf die Mühlen zu geben, die dieses Land, die dieses Volk vernichten wollen. Israel ist heute auch gelobtes Hightech-Land geworden. Die Technik, die wir hier in unseren Laptops, USB-Sticks, ja, verwenden, in unseren Handys, Smartphones, die wird heute mit in Israel auch entwickelt. Dort ist gewaltige Innovation, es sind viele Start-ups, die auch hier mit unserem Bundesland, mit Baden-Württemberg zusammenarbeiten. Ja, ich habe mit jemandem gesprochen, der war bei einem großen schwäbischen Automobilkonzern, ja, zu einem Start-up-Casting. Es läuft so ähnlich wie in manchen Fernsehshows. Ja, da kommt einer nach dem anderen mit seiner Idee und dann dürfen die vorstellen, was sie technisch für die Zukunft so vorhaben. Und dann entscheidet dieser Automobilkonzern, was werden wir übernehmen. Und er hat gesagt, vor mir ein Israeli, nach mir ein Israeli, überall Israelis. Ja, wir saßen da alle zusammen, kamen danach dran, weil dort gewaltige Technologie auch für uns in Baden-Württemberg wichtig ist. Entsteht. Und deswegen hat sich auch unsere Landesregierung entschlossen, in den letzten Jahren noch einmal viel engere Beziehungen zu Israel auch zu knüpfen. Israel ist aber auch gelobtes ökologisches Land geworden. Denn während überall auf der Erde Grünflächen abnehmen, ist Israel das einzigste Land, wo in den letzten 50 Jahren die Grünfläche permanent zugenommen hat. Die Israelis, sie bauen an. Und sie machen aus Quadratkilometer nach Quadratkilometer Wüste wieder neues, bebaubares, bepflanzbares Land. Und wer sich fragt, wo kommt denn der Sauerstoff her und wo können wir denn vielleicht CO2 reduzieren, da muss man sagen, die Israelis haben hier schon lange Lösungen gefunden, ja, weil ihre Wüsten- und Steppenlandschaften nehmen ab. In der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit, das ist eigentlich auch ein Bereich, aus dem ich komme, ist Israel heute ein führender Player geworden. Die israelische Wassertechnologie, wo 70-80% des Abwassers wieder nutzbar gemacht werden kann, das erreicht kein anderes Land dieser Erde. Das ist gefragt in Afrika, das ist gefragt aber auch schon in Südeuropa, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und so weiter, wo die Wasserreserven immer knapper werden und wo man weiß, wir können so nicht weiter haushalten. Israel, was eigentlich ein Nehmerland war, wo man gesagt hat, wir müssen diese Gründungsmenschen nach 1948 unterstützen und helfen, ist heute zu einem Geberland geworden. Es gibt keine Katastrophe auf dieser Erde, wo die Israelis nicht sofort anbieten, in wenigen Stunden und Tagen vor Ort zu sein und mitzuhelfen und anzupacken. Sie sind auch diesbezüglich zu einem Segen auf dieser Erde geworden. Israel ist auch gelobtes Reise- und Urlaubsland, in diesem Jahr nicht durch Corona, aber vorher waren es eben diese über 4 Millionen Touristen, die jedes Jahr gekommen sind und nicht nur das alte Land Abrahams, Isaaks und Jakobs erlebt haben, sondern auch das moderne, das technologische, ja, das hochaktuelle Israel unserer Zeit. Und ich kann nur einladen, einmal selber die Reise nach Jerusalem auch durchzuführen. Was haben die Juden dieser Welt gegeben? Was haben sie uns auch als Deutsche hier gegeben? Wir haben durch sie Zivilisation empfangen. Wenn wir nur ins Alte Testament hineinschauen, unsere Rechtsprechung in Deutschland bis heute beruht auf diesen alten Grundlagen. Sie haben uns Ethik gegeben, das Konzept der Nächstenliebe. Ja, ist ein biblisches Konzept aus diesem Kulturraum hinaus. Sie haben uns die 7-Tage-Woche mit einem Ruhetag gegeben. Deswegen haben wir heute alle frei. Und das scheint uns normal zu sein, aber das kommt aus ihrem Kulturraum. 0,2% ist die jüdische Weltbevölkerung, also wirklich nicht viel. Und trotzdem stellen sie über die Jahre, die Jahrzehnte 30% aller Nobelpreisträger. Da gibt es richtige wissenschaftliche Studien, warum gibt es so viele erfolgreiche Wissenschaftler unter den Juden. Und eine Antwort ist, weil schon die Kinder zum Studium des Wortes Gottes, der Tora, ja, mit hineingenommen werden und weil es sich um ein durch und durch studiertes und forschendes Volk schon seit Kindheit handelt. Der Bereich der Forschung, der Innovation, aber auch der Wissenschaft und der Literatur sind sie in vielen Punkten auch führend. Wir bekommen in Deutschland Security-Informationen aus Israel über Anschläge, die in Europa laufen sollen und die aufgrund dieser Informationen auch verhindert werden können. Da könnte man sich auch mal dafür bedanken. Ich habe schon angedeutet, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Es gibt dort Wahlen, ja, alle Nachbarländer tun sich da erheblich schwerer. Es ist ein Rechtsstaat. Auch ein Politiker, wenn er korrupt ist, den schicken die ins Gefängnis. Völlig undenkbar ansonsten im Orient. Es gibt Gleichberechtigung für Mann und Frau, es gibt Rechte für Minderheiten, es gibt eine Pressefreiheit und es ist der einzig sichere Staat für Christen im Nahen Osten, wo sie nicht verfolgt werden und wo sie ihren Glauben frei leben können. Ja, ein Herz für Israel haben wir als internationale christliche Botschaft und ich hoffe, wir können das heute Morgen auch ein bisschen hier rüber geben. Und was kann man denn tun, was ist denn möglich auch in unserer Zeit? Wir unterstützen Holocaust-Überlebende, die letzte Generation dieser Menschen, die dort noch lebt. In ein paar Jahren werden dann auch die letzten wirklich Überlebenden ausgestorben sein. Rein biologisch, ja, ist unserem Menschenalter ja auch ein Ende gesetzt. Und wir betreiben dieses Heim in Haifa. Wir helfen vielen anderen, die nicht in einem Heim sind. Und wir möchten auch, wenn heute Morgen angekündigt wurde, das Opfer ist für unsere Arbeit, sagen, dass wir alles Geld, also ohne Abzüge und irgendwelche Spesen und Fahrtkosten, sondern alles Geld, was wir heute Morgen einsammeln, dass wir alles Geld für die Holocaust-Überlebenden in Haifa dann auch zur Verfügung stellen möchten. Und ich möchte auch, dass meine Frau auch um der Abwechslung willen uns kurz dazu noch einige persönliche Worte da weitergibt.
Ja, ich war selber mal in diesem Holocaust-Heim und habe mit einer der älteren Frauen gesprochen, die ist jetzt nicht auf dem Bild. Und mir wurde gesagt von den Mitarbeitern, dass sie aus Deutschland stammt, aber jahrelang nicht mehr Deutsch sprechen konnte, einfach weil das so schlimm war, was sie im Holocaust erlebt hat. Und sie ist sehr sprachbegabt, spricht mehrere Sprachen, obwohl sie über 90 ist. Und aber es kamen immer wieder deutsche Christen zu Besuch und haben einfach diesen Menschen Liebe gezeigt. Und irgendwann fingen sie dann an, mit diesen Menschen auch Deutsch zu sprechen, weil sie ja die Sprache noch konnte. Und als ich sie besucht habe, konnte ich auch mit ihr auf Deutsch sprechen. Und sie zeigte mir ihre Nummer, die war noch sichtbar eingraviert auf ihrer Hand, die man mir im Holocaust eingraviert hat. Und sie schaute immer wieder nach unten und sagte, es war so schrecklich. Man konnte spüren, in ihrer Erinnerung war es, als sei es gestern gewesen. Und dann fragte sie mich, warum seid ihr hergekommen? Und ich erklärte ihr, weil wir Christen sind und es gibt Christen, die die Juden lieben und wir wollen ihr das einfach sagen, dass wir da sind für sie und einfach ihr das ausdrücken wollen. Und dann guckt sie mich mit großen Augen an und fragt, gibt es viele solche wie euch? Und als heute mein Mann gesagt hat, wir haben diese Verantwortung, einfach uns bewusst zu machen, dass wir als Christen unsere Wurzel auch im jüdischen Volk haben und dass wir ihnen unsere Liebe zeigen sollen, habe ich mich gefragt, wie könnte man das konkret ausdrücken? Auch jetzt, wenn gerade durch die Corona-Zeit nicht mehr möglich ist, dass alle hinfahren, vielleicht wäre es auch zu viel, wenn Tausende hinkommen, aber wie wäre es vielleicht einfach mal mit einer Postkarte, einfach hinschreiben, wir beten für euch, wir denken an euch, ihr seid uns nicht egal. Oder es tut uns leid, was geschehen ist, wir beten für euch. Oder vielleicht auch mal ein Geschenk schicken oder vielleicht auch einfach das Heim unterstützen, auch finanziell, dass sie weiter ausbauen können, auch eine Palliativstation oder gerade für alte Pflegeleute was machen. Ich gebe mal meinen Mann
weiter. Ja, danke sehr. Dies nur als Info, wir werden gleich vor der Kollekte dann auch noch einen kurzen Film laufen lassen. Wir helfen in sozialen Projekten, Hilfsdiensten, eben auch durch Pakete, durch Unterstützung, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir helfen mit, dass Schutzbunker gebaut werden können für Juden, die an der Grenze zum Gazastreifen leben oder auch im Norden des Landes, aber auch für Araber, die gerade an der libanesischen Grenze auch von diesen Raketen getroffen werden können. Dieses Bild ist einfach eine schöne Sache, weil Christen in Deutschland, sie unterstützen einen jüdischen Rabbi, der diese Schutzbunker baut. Und dann geht man ins muslimische Dorf und verhandelt mit dem lokalen Mullah, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Gottes Güte soll Menschen aus allen Völkern, Kulturen, Religionen auch nahe kommen. Wir unterstützen die einwandernden Juden. Wir feiern jährlich mit tausenden Christen auch das Laubhüttenfest in Jerusalem und können nur einladen, auch daran einmal teilzunehmen. Wir führen öffentliche Solidaritätsveranstaltungen durch, hier auch der Jerusalem-Marsch in der Stadt selber, aber auch in Deutschland, ja, auch gegen Antisemitismus. Wir haben eine Partnerschaft mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, die wir auch mitfinanzieren, und wir drücken auch Solidarität mit Israel aus. Auch in der Hauptstadtfrage, ist Jerusalem berechtigterweise die Hauptstadt Israels oder nicht? Auch da setzen wir uns dafür ein. Ganz herzlichen Dank für bisheriges Interesse, für bisherige Hilfe, für bisherige Patenschaften, die da auch schon gewesen ist, und wir haben dann draußen auch noch einen Büchertisch, wo weitere Informationen gegeben werden können. In diesem Gottesdienst haben wir über Israel, über die Juden viel gehört, aber wir haben auch gehört über einen ganz treuen und festen Gott, der lange an uns hält, der uns immer wieder einlädt und der auch Israel als ein Beispiel genommen hat, wie er wirklich über Hunderte, über Tausende Jahre sein Wort erfüllt und treu zu den Menschen steht. Und das möchte ich euch auch mitgeben in die kommende Woche auch hinein. Mit diesem Gott werden wir dort auch in der nächsten Woche sein. Ich habe verstanden, es gibt noch ein Lied, was die Lobpreisgruppe uns spielen wird. Währenddessen wird die Kollekte auch eingesammelt, und vielleicht können wir einfach zur Info für die Kollekte diesen einen Film noch ganz kurz zeigen. Dann weiß wirklich jeder, wie sieht es da aus und wo geht dieses Geld auch hin.